Radio Leinherz 106.5. Psyche Kompakt, Hannovers Radiomagazin für Psychotherapie und psychosomatische Gesundheit. Heute mit dem Thema emotionales Essen. Mein Gast ist Katrin Mena, Heilpraktikerin für Psychotherapie aus Berlin. Herzlich willkommen. Frau Mena, bitte stellen Sie mal kurz Ihr Tätigkeitsfeld unseren Hörern vor.
Hallo Frau Ludwig, vielen Dank. Ja, da gibt es zwei Säulen. Als Dozentin und Gastsprecherin bringe ich Interessierten die Thematik des emotionalen Essens näher. Und in meiner Praxis begleite ich Klienten dabei, die tiefen biografischen Kopplungen, die eng mit dem Essen verbunden sind, zu erkennen und aufzulösen. Während viele Menschen mit diesem Begriff etwas Schönes und Genussvolles assoziieren, ist es für nicht wenige mit einem sehr hohen Leidensdruck verbunden.
Was genau umfasst das emotionale Essen und welche Qualität hat es für die Betroffenen?
Das emotionale Essen umfasst mehr als die drei klassischen Essstörungen, Magersucht, Bulimie und Binge-Eating. Es trifft auch auf Menschen zu, die zum Beispiel vorbeugend essen, ohne Hunger abzuwarten. Oder solche, die nur über reglementierende Maßnahmen wie Diäten oder viel Sport ihr Gewicht halten. Emotionales Essen, Frau Ludwig, heißt, wir essen mehr, als unser Körper braucht. Entweder beginnen wir eine Mahlzeit mit körperlichem Hunger und können nicht stoppen, wenn unser Körper ein Genug signalisiert. Oder aber wir essen sofort ohne Hunger. Betroffene haben den Bezug zu ihrem natürlichen Essinstinkt verloren, denn sie können oftmals nicht mehr zwischen körperlichem und emotionalem Hunger unterscheiden. Mit anderen Worten, das natürliche Empfinden von Hunger und Satt funktioniert nicht. Essen hat tatsächlich eine Qualität. Es dient als Ersatzbefriedigung für etwas, das sehr, sehr viel tiefer liegt. Zum Beispiel schmerzhafte Empfindungen, die wir nicht wahrnehmen möchten, oder aber angenehme Gefühle, die wir im Alltag nicht leben.
Und wie würden Sie als ehemals Betroffene Ihren eigenen Heilungsweg vom emotionalen Essen beschreiben? Und gibt es so etwas wie einen Zusammenhang, warum Sie Ihren heutigen Beruf ergriffen haben?
Ja, auch den gibt es. In meinem ersten Leben, sage ich gern, war ich fast 20 Jahre im Marketing. Bei internationalen Unternehmen tätig. Ich war 6 Jahre davon in England und ich war in vielen deutschen Städten zu Hause. Rückblickend würde ich sagen, bei all dieser Karriereorientierung habe ich mich irgendwann selbst total verloren. Wissen Sie, ich wusste lange Zeit nicht, was mit mir los war. Einerseits machte mir das Essen Angst. Andererseits fühlte ich mich verantwortlich, es zu vernichten. Ich kannte nur zwei Extreme. Entweder gar nichts zu essen oder alles. Am schlimmsten waren Buffets. Ich fühlte mich hilflos ausgeliefert. Es war wie ein Teufelskreis. Und ich konnte einfach nicht verstehen, warum ich alles im Leben schaffte, was ich mir vornahm. Aber beim Essen habe ich regelmäßig versagt. Alles, was ich wollte, war normal zu essen, wie andere Menschen auch. Ich entwickelte eine Sportsucht, ich habe gefastet, ich habe nie nach 17 Uhr gegessen, ich hatte nichts im Kühlschrank, Abführmittel waren mein bester Freund, das ganze Programm. Aber Anfang 2010 war ich an einem Punkt, an dem ich so nicht mehr weitermachen konnte. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich konnte diese Disziplin einfach nicht mehr aufrechterhalten. Und dann begann ich eine 3-jährige therapeutische Ausbildung, die gleichzeitig eine Therapie beinhaltete und schaute mir Schritt für Schritt meine Themen an. Ich habe also alle Kopplungen, alles, was aufkam, wenn ich ohne Hunger gegessen habe, bearbeitet. Und je mehr ich mich mit dem Thema Essen, auch Essen als Sucht, beschäftigt habe und weitere therapeutische Ausbildung gemacht habe, wurde immer klarer, dass es einen neuen Lebensweg gibt. Und irgendwann kehrte ich meiner bis dato für mich so wichtigen Karriere den Rücken und beschloss, meine Erfahrung weiterzugeben und andere Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen.
Gibt es einen Unterschied zwischen körperlichem und emotionalen Hunger? Und wenn ja, wie kann man ihn unterscheiden?
Ja, Frau Ludwig, den gibt es. Auch etwas, was ich selbst erst wieder lernen musste. Denn wenn wir über einen längeren Zeitpunkt das körperliche Signal für hungrig und satt ignorieren, können wir es irgendwann nicht mehr wahrnehmen. Physischer, also körperlicher Hunger sitzt im Magen und verlangt nach Nahrung. Es ist zum Beispiel ein Gefühl von Leere oder ein Hohlraum oder ein Ziehen. Viele meinen Magenknurren, aber das allein reicht als Anzeichen nicht aus. Der emotionale Hunger hingegen, also das Verlangen, der Essdruck, sitzt oberhalb des Solarplexus, also im Mund, im Hals oder im Brustbereich. Das können Sie sich vorstellen wie ein Gefühl von Schlucken oder auf etwas beißen müssen. Eine Art Loch im Hals, das nie gefüllt werden kann. Oder ein Symptom in der Brust.
Können Sie bitte den Begriff Essanfall mal etwas näher erklären?
Ja, gern. Diesen Begriff würde jeder Betroffene für sich selbst anders definieren. Das können zwei Kekse sein oder die Schokolade, die nicht überlebt, nachdem sie aufgemacht wurde. Es können genauso aber auch riesige Mengen sein oder einfach das Naschen beim Kochen zwischendurch. Für mich selbst bedeutet es, dass wir uns in dem Augenblick davor verloren haben, dass wir das Stopp oder auch das Danke genug des Körpers nicht wahrgenommen haben. Wissen Sie, die entscheidende Frage ist es ein Genuss oder fühlt es sich nach einer Notwendigkeit an? Letzteres geht meist mit einem Leidensdruck einher. Und wichtig ist auch, wenn wir uns im Nachhinein mit dem Essanfall noch einmal beschäftigen, dass wir erkennen, er war nicht umsonst. Denn wir können auch rückwirkend noch schauen, was es eigentlich gebraucht hätte und wie es uns in dem Augenblick ging, als das Essen sozusagen übernommen hat. Stellen Sie sich vor, ein Essanfall, denn nach einem Essanfall ist auch immer vor einem Essanfall.
Was versteht man eigentlich unter einer Kopplung von Essen und Emotionen?
Ja, mit Kopplungen sind die tiefer liegenden Gründe gemeint. Also das, worum es eigentlich beim emotionalen Essen geht. Das Essen ist ja nur das Symptom oder die Folge, aber nie die Ursache. Und diese Kopplungen sind auch der Grund, warum Diäten, Ernährungspläne oder Sportprogramme nicht dauerhaft helfen können.
Frau Mehner, geht es beim emotionalen Essen nicht einfach nur um eine Gewohnheit bzw. eine schlechte Angewohnheit?
Nein, Frau Ludwig, ganz sicher nicht. Wenn wir eine Angewohnheit durch eine andere ersetzen möchten, müssen wir diese nur eine Zeit lang üben und es kommt kein Verlangen auf süßes oder ähnliches Essen auf. Die meisten emotionalen Esser haben schon mal eine Diät oder eine Ernährungsumstellung auf gesundes Essen gemacht. Ich kenne keinen Betroffenen, wo das auf Dauer funktioniert hat. Und da sind wir wieder bei den Kopplungen zwischen Essen und Emotionen, die es aufzulösen gilt.
Weshalb spricht man vom Essen als Ersatzbefriedigung?
Häufig unbewusst versuchen wir über das Essen einen seelischen Hunger zu befriedigen. Oder unangenehme Gefühle wie Stress, Einsamkeit, Wut, Traurigkeit oder Angst abzudämpfen. Jeder kennt das vermutlich und es ist auch nicht schlimm, wenn es ab und zu vorkommt. Aber Betroffene, also emotionale Esser, sehen oftmals keine Alternative, als zum Essen zu greifen. Und dann ist wichtig zu schauen, was gerade mein eigentliches Bedürfnis ist und wie ich mir geben kann, was ich tatsächlich brauche. Denn wenn wir keinen körperlichen Hunger spüren, ist Essen einfach nicht zuständig.
Weshalb hat das emotionale Essen so häufig seinen Ursprung in der früheren Biografie, also in der Kindheit?
Kinder entwickeln unbewusst verschiedene Bewältigungsstrategien, um einen Schmerz abzudämpfen oder innere Anspannung zu mindern. Und dazu gehört auch das Essen. Für Erwachsene sind diese frühen Ursachen zunächst gar nicht greifbar. Häufig erinnern wir uns gar nicht mehr an diese Auslöser. Beim emotionalen Essen greifen wir verstärkt zu Süßem oder Salzigem. Das ist meine Beobachtung. Einerseits ist dieser konzentrierte Geschmack im Mund stärker als unangenehmes Gefühl und lenkt dadurch kurzfristig davon ab. Aber oft bestehen gerade zu diesen Nahrungsmitteln Kopplungen aus der Kindheit. Belohnung, Trost oder Langeweile vielleicht. Essen war immer verfügbar und diente als Ersatz, wenn vielleicht Verständnis, Geborgenheit, Wärme oder auch Liebe gefehlt haben. Und in der frühen Biografie, also in der Kindheit, Frau Ludwig, entstehen auch viele Glaubenssätze. Sätze wie, du musst aufessen, es ist doch bezahlt, man schmeißt kein Essen weg und so weiter. Wer seit dem Kindesalter an diese Muster gewöhnt ist, der wird sich schwer tun, diese als Erwachsener abzulegen. Man kann es gut bei kleinen Kindern beobachten. Die schieben ihren Teller einfach beiseite, wenn sie keinen Hunger mehr haben. Sie haben noch nicht gelernt, ihre Emotionen mit dem Essen abzudämpfen.
Weshalb hat das emotionale Essen so häufig seinen Ursprung in der früheren Biografie, also in der Kindheit?
Kinder entwickeln unbewusst verschiedene Bewältigungsstrategien, um einen Schmerz abzudämpfen oder innere Anspannung zu mindern. Und dazu gehört auch das Essen. Für Erwachsene sind diese frühen Ursachen zunächst gar nicht greifbar. Häufig erinnern wir uns gar nicht mehr an diese Auslöser. Beim emotionalen Essen greifen wir verstärkt zu Süßem oder Salzigem. Das ist meine Beobachtung. Einerseits ist dieser konzentrierte Geschmack im Mund stärker als unangenehmes Gefühl und lenkt dadurch kurzfristig davon ab. Aber oft bestehen gerade zu diesen Nahrungsmitteln Kopplungen aus der Kindheit. Belohnung, Trost oder Langeweile vielleicht. Essen war immer verfügbar und diente als Ersatz, wenn vielleicht Verständnis, Geborgenheit, Wärme oder auch Liebe gefehlt haben. Und in der frühen Biografie, also in der Kindheit, Frau Ludwig, entstehen auch viele Glaubenssätze. Sätze wie, du musst aufessen, es ist doch bezahlt, man schmeißt kein Essen weg. Und so weiter. Wer seit dem Kindesalter an diese Muster gewöhnt ist, der wird sich schwer tun, diese als Erwachsener abzulegen. Man kann es gut bei kleinen Kindern beobachten. Die schieben ihren Teller einfach beiseite, wenn sie keinen Hunger mehr haben. Sie haben noch nicht gelernt, ihre Emotionen mit dem Essen abzudämpfen.
Warum können Ablenkung oder gut gemeinte Ratschläge wie trinken Sie ein Glas Wasser vor dem Essen oder gehen Sie eine Runde um den Block, beim emotionalen Essen nicht funktionieren?
Weil all diese gut gemeinten Ratschläge nicht die tiefer liegenden Kopplungen, also die eigentlichen Gründe fürs emotionale Essen adressieren. Das Verlangen, dieser starke Essdruck oder auch Gier genannt, verschwindet doch nicht einfach, wenn wir ihn nicht beachten. Im Gegenteil, er wird immer stärker. Ich bekam auf meinem Weg einmal die Empfehlung, zur Ablenkung ein heißes Bad zu nehmen. Das habe ich dann auch gemacht und mein Essen gleich mitgenommen. Ich hätte es gar nicht ausgehalten, bis nach dem Bad abzuwarten.
Erklären Sie uns bitte noch mal kurz, was man sich unter einem typischen emotionalen Esser vorstellen kann.
Ja, sehr gern. Ein typisch emotionaler Esser hat den Kontakt zu seinem natürlichen Essverhalten verloren. Er isst über seinen körperlichen Hunger hinaus. Das bedeutet mehr, als er eigentlich braucht. Entweder beginnt er mit körperlichem Hunger und kann dann nicht stoppen, wenn sich das körperliche Danke, es ist genug, einstellt. Oder, das ist auch möglich, er beginnt gleich ohne körperlichen Hunger zu essen. Meistens essen wir am späten Nachmittag oder am Abend emotional. Aus ganz verschiedenen Gründen. Emotionale Essen kann etwas Schönes und Genussvolles sein, aber eben auch mit einem Leidensdruck einhergehen.
Was halten Sie von Ernährungsplänen oder Diäten?
Ah, die Frage habe ich erwartet, Frau Ludwig. Gar nichts. Denn die Frage, warum wir mehr essen, als unser Körper braucht, bleibt dabei völlig außen vor. Es geht darum, wieder Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und diese nicht an einen Plan oder eine Diät abzugeben. Schauen Sie, wir wissen doch inzwischen, dass kalorienbewusstes Essen gesünder ist. Aber wäre es das, was uns schlank macht, dann wären wir es doch inzwischen alle, oder? An die Vernunft zu appellieren, reicht beim emotionalen Essen einfach nicht aus. Es geht darum, den Körper einzubeziehen, also die Gefühle und die Emotionen. Wie wollen wir denn sonst lernen, uns und unserem Körper wieder zu vertrauen? Und wie oft in den letzten Jahren haben sich Diäten und Ernährungsempfehlungen verändert? Warum glauben wir immer wieder sogenannten Experten? Dabei können doch nur wir selbst wissen, was uns gut tut und welches Bedürfnis gerade erfüllt werden möchte, oder?
Emotionales Essen als Sucht und wenn Gefühle Hunger leiden. Ein herzliches Dankeschön an Katrin Mehner aus Berlin, hier auf Radio Leineherz 106.5. Wenn Sie ein spannendes Thema für unsere Sendung haben oder mein Interviewpartner werden möchten, dann schicken Sie mir eine E-Mail an info@leineherz.de mit dem Stichwort Psychokompakt.